Ja, ausgehend von diesem Text, Lukas 13, 22 bis 27, behandeln wir ja diese wichtigen Themen im Moment. Ich möchte ihn einmal mehr kurz lesen, diese Verse, die unser Ausgangspunkt sind zu dem Exkurs, in dem wir stehen im Moment mit den Predigten. Lukas 13, 23 und folgende. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, Herr, tue uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Ausgehend von diesem Text stehen wir in diesem Exkurs über diese wichtigen Begriffe. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle diese Begriffe füllen können, wenn uns jemand danach fragt, mit dem richtigen biblischen Inhalt. Dass wir alle Antwort geben können darauf: Was ist die enge Pforte? Dass wir auch beantworten können: Was ist echter biblischer Glaube, rettender Glaube oder auch bleibender, ausharrender Glaube? Was ist Buße? Und gerade diese jetzt genannten ersten drei Begriffen, enge Pforte, rettender Glaube, Buße, sind ja alle ganz eng verwandt. Die gehören alle zusammen, sind unter dem gleichen Dach. Aber auch der Begriff, wann kommt dann die Wiedergeburt? Was ist die Wiedergeburt? Die Neugeburt von oben. Dass wir auch benennen könnten, was die Bibel meint mit echt und unecht. Wie wir das hier gelesen haben. Da waren Menschen, die haben angeklopft und selbstverständlich erwartet: Herr, lass uns hinein. Und er sagt: Ich kenne euch nicht. Es gibt das. Ein echt und ein unecht. Und es wird dramatisch sein. Dramatisch. Was sind die Kennzeichen? Das ist ja unser eigentliches Thema. Was sind die Kennzeichen der echten Gotteskindschaft? Ja, wir wissen es, das veränderte Leben, die Jüngerschaft. Aber das wollen wir weiter konkretisieren. Wir haben hier gelesen von dieser engen Pforte. Und wenn man das liest und die Dramatik dahinter versteht, die weiteren Verse aufzeigen, dann merkt man, dass der Durchtritt durch diese enge Pforte offenbar etwas ganz gewaltig Veränderndes sein muss. Es ist tatsächlich die folgenschwerste Veränderung, die ein Mensch in seinem Leben durchmachen kann. Es gibt nichts Vergleichbares, das einen derart verändernden Einfluss auf ein Menschenleben hat, wie der Durchtritt durch die enge Pforte. Und weil es derart schwergewichtige Folgen hat, genau drum erwähnt der Herr Jesus hier diese Gruppe von Menschen, die gemeint haben, sie hätten den Einlass. Weil es derart schwergewichtige Folgen hat, zeigt der Herr auf, dass sich viele, viele, viele Menschen sehr schwer damit tun, mit dieser engen Pforte. Menschen, die eigentlich das ewige Leben beim Herrn Jesus haben möchten, die eigentlich eingehen möchten, auf den schmalen Weg hinauf in die himmlische Herrlichkeit. Von solchen Menschen spricht er. Und diese Menschen, sie erkennen die Folgen und die Kosten. Sie erkennen es. Sie erkennen die Radikalität eines Lebens als Jünger Jesu. Was für eine Radikalität das bedeuten würde. Aber weil ihnen der Preis zu hoch ist, weil sie doch nicht bereit sind, ihren Eigenwillen, ihre Eigenregie, ihre, das große Wort heute, Selbstbestimmung, ihre Selbstbestimmung aufzugeben. Weil sie doch nicht bereit sind, das Kreuz zu tragen und von dieser Welt, von ihren Freunden, Nachbarn, Familie, Umgebung, wegen ihrem Glauben abgelehnt zu werden, belächelt zu werden oder sogar verfolgt zu werden, weil sie nicht bereit sind im Endeffekt dazu. Darum betrügen sie sich selber. Diese Menschen hier, die haben sich selber betrogen. Die standen plötzlich vor der verschlossenen Tür und haben geklopft und gemeint, hey, selbstverständlich, wir gehören doch dazu. Er tut uns doch auf. Sie haben sich selber betrogen. Und so auch heute, so viele betrügen sich selber oder lassen sich verführen. Die Umgebung ist ideal heute. Das geistliche, evangelikale Klima ist ideal dazu. Da verführt zu werden, einen Glauben anzunehmen und zu praktizieren mit einem einfacheren, kollegialen, moderneren Jesus, der ihnen ihre Selbstbestimmung, gemeint ist natürlich ihr Ego, lässt. Es ihnen lässt. Der ihnen ein cooles Christsein ermöglicht. Wo man die Bibel etwas freier auslegen kann. Wo scheinbar diese altmodische Vorstellung einer engen Pforte umgangen werden kann. Ich kann euch sagen, es gibt tausende solcher Menschen in unserer Umgebung, in unserem Land. Und alles scheint okay, denn sie bekennen sich als gläubig, als Christen, als evangelikal. Ja, es ist zum normalen evangelikalen Glauben geworden. Warum? Weil die große Masse ihn ja praktiziert. Sollten die denn alle falsch sein? Ja, sie liegen alle falsch. Alle falsch. Das Tragische ist, sobald solche Christen in Anführungsstrichen sterben, wissen Sie die volle Wahrheit. Unmittelbar, sofort. Sie erleben nämlich sofort Lukas 13, 25. Sie stehen vor der verschlossenen Tür, von der Sie erwartet haben, dass sie Ihnen offen steht. Und Sie klopfen an. Und sie hören die Worte vom Herrn, die wir soeben gehört haben. Es braucht in diesem Leben eine bewusste Entscheidung, durch die enge Pforte hineingehen zu wollen. Es ist eine Willensentscheidung. Niemand schafft den Durchtritt durch die enge Pforte, weil er sich hat stoßen lassen von anderen. Eigentlich zu innerst widerwillig. Das stimmt nicht, das geht nicht. Es ist eine Willensentscheidung. Aus den tiefsten Herzen. Die enge Pforte ist nichts anderes als der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Mit allem, was dazugehört, damit es ein rettender Glaube ist. Es ist nicht der Glaube, den die evangelikale Welt heute verkündigt. Das ist ein Trugbild, das ist ein Fake. Ein Fake. Es ist nicht der. Es ist der biblische Glaube gemeint. Der rettende Glaube, der zur Errettung führt. Und dadurch zur Wiedergeburt führt. Zu diesem Gnadengeschenk Gottes. Und zur Gotteskindschaft führt. Und das wiederum wird dramatische Folgen haben. Es wird das Leben radikal verändern. Und es wird die Nachfolge im Glaubensgehorsam erst möglich machen. Diese ist vorher unmöglich. Unmöglich für einen Menschen. Aus eigener Kraft. Dem Herrn Jesus im Glaubensgehorsam nachzufolgen, ist unmöglich. Die enge Pforte und damit der rettende Glaube bedeutet, ich wiederhole es, ich weiß nicht zum wievielten Mal, aber es ist so wichtig. Die enge Pforte bedeutet, ich sage ja dazu, dass mein Ego, meine Sündennatur, mitgekreuzigt ist mit Christus. Mein Ego muss den Platz auf dem Thron meines Lebens räumen. Sonst geht es nicht durch die enge Pforte. Und dafür, anstelle meines Egos, nimmt der Sohn Gottes höchstpersönlich diesen Platz ein. Stellen wir uns das vor. Er, der Herr Jesus Christus, was für ein Vorrecht, was für ein Tausch in meinem Leben, dass er auf meinem Lebensthron Platz nimmt. Und zum rettenden Glauben gehören diese vier Aspekte, auch das zum x-ten Mal wiederholt. Aber ich möchte, dass wir alle das wiedergeben können. Zum retten Glauben gehört zuerst die Sündenerkenntnis. Dass ich verstehe und erkenne, was für ein total verlorener, verdorbener Sünder ich bin vor Gott, vor dem heiligen Gott. Meine Sündhaftigkeit erkennen. Dass ich aber nicht da stehen bleibe. Dass ich mich mit meiner ganzen Sündhaftigkeit Gott unterwerfe. Das heißt, ich gebe ihm allen Recht, was er über mich sagt. Zum Beispiel, dass ich doch nicht nur einfach so schlecht und sündig bin, dass ich doch aber auch so viele gute Werke getan habe. Und dass ich anerkenne, dass ich trotz diesen vielen guten Werken durch meine Sünde gerichtet und auf ewig von Gott weg verdammt bin. Das ist die Unterwerfung unter Gott. Ihm in allem Recht geben. Und der Punkt 3, dieses ganz zentrale Element beim rettenden Glauben, die Buße. Die Buße, die eine innere Richtungsänderung ist meines Denkens, in meinem Herzen, in meiner Gesinnung. Ich ändere die Richtung innerlich. Ich gebe mein Ego in den Tod, am Kreuz und gehe weg vom alten Weg in eine neue Richtung. Und das hängt ganz eng zusammen mit dem letzten Punkt, mit dem vierten Punkt. Ich vertraue von ganzem Herzen jetzt auf den Herrn Jesus Christus. Ich laufe auf ihn zu und nicht mehr auf mein Ego zu. In allem geht es um mein Ego. Das ist vorbei. Ich ändere die Gesinnung innerlich. Und ich richte alles aus. Gebe mein ganzes Vertrauen dem Herrn Jesus. Ich vertraue, dass sein Erlösungswerk genügt, trotz meiner großen Sünde. Dass es genügt, um mich völlig reinzuwaschen. Völlig reinzuwaschen. Und mich würdig zu machen, vor den allerhöchsten Gott zu treten. Das ist rettender Glaube. Das ist Durchtritt durch die enge Pforte. Das ist noch nicht ein verändertes Leben. Das ist erst der Anfang. Denn in diesem Moment, wo ich mit diesem Glauben vor Gott kapituliere, in diesem Moment beginnt sein Werk, wo er aus reiner Gnade, völlig unverdient meinerseits, aus reiner Gnade mir die Wiedergeburt schenkt. Die Neugeburt erlegt das neue, ewige Leben von außen in mich hinein, etwas, das vorher nicht da war. Das Leben Jesu Christi legt er in mich hinein. Das ist die Wiedergeburt. Oder Römer 6 formuliert es so: Im Moment, wo ich mit Christus in den Tod getauft bin am Kreuz, bekomme ich die Auferstehung, um in einem neuen Leben zu wandeln, wie Eddie uns vorgelesen hat. Und ein solcher Mensch, der das erlebt hat, wird sofort dazu befähigt, den neuen Weg zu gehen. Den schmalen Weg der Jesus-Nachfolge zu gehen. Aus sich könnte er nicht, aber er ist ein neuer Mensch. Er hat das neue Jesus-Leben in sich und darum kann er überhaupt beginnen, in die Nachfolge stehen, in die ersten Fußstapfen Jesu treten und wachsen, vorwärts gehen, geistlich zunehmen, wie ein Baby seine Portion bekommen, seine geistliche Ration. Und Gott ist übermäßig freigebig darin, um zu wachsen und zuzunehmen in der Nachfolge dem Herrn Jesus nach. Erst durch die Wiedergeburt bekommen wir die Möglichkeit, den Weg der Jüngerschaft, des praktizierten Glaubens zu gehen. Und das wiederum können wir uns vorstellen, das wird eine wahrnehmbare Veränderung im Leben eines Menschen bedeuten und bewirken. Und es ist darum das erste und das wichtigste Kennzeichen der Wiedergeburt, das alles zusammenfassende Kennzeichen der Echtheit, nämlich dieser praktizierte Glaube an den Herrn Jesus Christus der Bibel. An den Jesus, an den echten, an den wahren Jesus Christus der Bibel. Und es äußert sich eben in einer gewaltigen Lebensveränderung. Das Leben eines gläubig gewordenen, wiedergeboren gewordenen ehemaligen Sünders, eines sogenannten Weltmenschen oder noch besser gesagt, eines vorherigen Selbstmenschen. Das wird in vielen Bereichen radikal anders sein als früher und sich weiterhin zunehmend und wahrnehmbar verändern. Sichtbar für die ganze Umgebung. Wir haben das letzte Mal schon gesagt, und zwar nicht primär, wie und was jemand mit seinem Mund ausspricht oder sogar anderen predigt, das ist noch kein Beweis der Echtheit. Nein, sondern wie und was er lebt. Das allein ist zuverlässige, verlässliche Beweis der Echtheit. Das wichtigste Kennzeichen einer echten Wiedergeburt, der praktizierte Glaube, wird wiederum an verschiedenen Veränderungen, an verändertem Verhalten im Leben und Alltag eines Menschen, an bestimmten Merkmalen sichtbar werden. Und wir sind daran, diese Kennzeichen anhand der Johannesbriefe zu studieren. Wir haben gesehen, das ist nicht von ungefähr, dass die drei Johannesbriefe ein einziges Vermächtnis des Apostel Johannes darüber sind, was denn eigentlich echt ist, was die Kennzeichen der echten Gotteskindschaft sind. Weil Johannes schrieb das irgendwo im letzten Jahrzehnt des ersten Jahrhunderts, wo viel Verderben schon in die Gemeinden hineingekommen ist. Viel Betrug, viel Fake und Täuschung. Und es war seine Aufgabe, auch vom Geist Gottes her, das klar und deutlich darzulegen, was echt ist und was unecht ist. Und wir haben dabei ja schon festgestellt, dass Gotteskindschaft oder Jünger Jesu sein nicht nur eine Frage des richtigen, äußerlich sichtbaren Verhaltens ist. Das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Es ist nicht nur eine Frage des richtigen, äußerlichen Verhaltens, sondern es ist in allererster Linie eine innige Beziehung. Das ist der springende Punkt. Eine leidenschaftliche Beziehung. Wir wollen diese wichtigen zwei Verse noch einmal aufschlagen in Johannes 14. Johannes 14. Man könnte diese Tatsache, diesen Punkt nicht besser formulieren. Man kann ihn nicht besser formulieren, als es hier im Vers 21 und 23 vom Geist Gottes festgehalten ist, wo der Herr Jesus sagt, er spricht über echte, wahre Jünger Jesu. Er spricht über seine geliebten Nachfolger. Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist das Zentrum, das ist das Geheimnis des Christseins, der Gotteskindschaft. Diese innige, leidenschaftliche Beziehung zum Herrn Jesus Christus, eine Liebesbeziehung zu ihm. So dass mir die Gemeinschaft mit ihm das Liebste ist. Ich möchte jetzt nicht fragen, trotzdem frage ich, wer war schon einmal verliebt? Verliebt. Und was zeichnet diesen Zustand aus? Das, was unsere Beziehung, unseren Zustand zum Herrn Jesus auszeichnen sollte. Genau das. Genau das meint Apostel Johannes in der Offenbarung mit der ersten Liebe. Wenn jemand verliebt ist, richtig, echt, tief verliebt ist, gibt es nur noch eines auf der Welt. Oder stimmt, übertreibe ich? Ist es nicht wahr? Es gibt nur noch ein Thema auf der Welt. Natürlich gibt es immer noch alle anderen Themen. Aber die sind in der Priorität völlig abgeschlagen von diesem einen Thema. Das soll unsere Beziehung zum Herrn Jesus prägen, ihr Lieben. Diese Art der ersten prioritären Liebe. Die Gemeinschaft mit ihm wird mir zum Allerwichtigsten. Wenn zwei verliebt sind, sagen sie, es ist toll, wir sind verliebt, wirklich. Aber wir haben alle beide unseren Weg und wir sind ganz zufrieden, wenn wir uns nur ab und zu ganz selten sehen, einmal im Jahr oder so. Kein Problem. Wir können uns trotzdem lieben. Das wird nicht wirklich ihrem Herzen entsprechen. Das stimmt nicht so. Sonst stimmt etwas nicht mit ihrer Liebe. Und genau so ist es mit unserer Liebe zu unserem Heiland, Jesus Christus. Es gibt nichts Prioritäres für uns als die Gemeinschaft mit ihm. Und es ist mir nichts wichtiger in meinem Alltag, als das zu tun, was ihm wohlgefällt. Ich kenne nichts, was mir wichtiger ist, als dass es meinem Herrn wohlgefällt. Das heißt, Es ist mir das Wichtigste, das zu tun, was wahr und richtig ist vor ihm. Und diese Tatsache führt uns direkt zu den zwei wichtigsten Begriffen der Johannesbriefe, die über Echtheit und Unechtheit sprechen. Und die zwei wichtigsten Begriffe sind Liebe und Wahrheit. Liebe und Wahrheit. Wenn wir das nicht ganz gut verstanden haben, können wir die Johannesbriefe und viele andere Schriftstellen nicht richtig verstehen. Und wir können auch nicht richtig verstehen, was ein Kind Gottes ist, was ein Jünger Jesu ist. Die Tatsache ist, dass ein Kind Gottes, ein Jünger Jesu, die Anweisungen der Bibel befolgt, ihre Befehle und Gebote hält, weil er oder sie den Herrn liebt und weil er oder sie die Wahrheit erkannt hat, dass diese Wahrheit immer recht hat und immer zu unserem Besten ist. Die biblische Wahrheit, die biblischen Gebote, immer zu meinem Besten. Wie sollte ich auf die Idee kommen, nicht diese Wahrheit tun zu wollen? Will ich mich selber schädigen? Aber ich muss das zuerst erkannt haben in aller Tiefe. Er hat immer recht. Alle seine Gebote sind immer zu meinem Besten. Immer. Wir haben die Echtheitszeichen im dritten Johannesbrief gesehen. Vielleicht schlagen wir die Johannesbriefe auf. Wir haben ja beim letzten Johannesbrief angefangen, beim dritten. Und wir haben dort die Echtheitszeichen im Leben des Bruders Gaius gesehen. Die Brüder, haben wir gelesen, die mit ihm zu tun hatten, die konnten seine Echtheit bezeugen. Es wird hier das Wort seine Wahrhaftigkeit gemeint, ist genau das. Seine Echtheit konnten sie bezeugen, sie konnten sie wahrnehmen. Sie haben bezeugt, dass er in der Wahrheit wandelt. Das heißt also, den Willen Gottes tut. Und sie haben seine Liebe zu dem Herrn und zu den Geschwistern bezeugt. Das war wahrnehmbar, sichtbar. Seine Umgebung konnte ihm dieses Zeugnis ablegen. Es gab keinen Zweifel, dass Gaius ein echtes Kind Gottes, ein fruchtbares, ein vorbildliches Kind Gottes war. Das war wahrnehmbar für die Umgebung. Und ganz nebenbei wird ja in diesem kurzen Brief im Vers 11 auch ein weiteres, ganz wichtiges Echtheitszeichen erwähnt, nämlich Böses mit Gutem zu vergelten. So ganz nebenbei, ein überaus wichtiges Echtheitszeichen. Wenn du jemand siehst und du beobachtest, wie er Böses, das ihm getan wird, immer wieder mit Gutem vergilt, segnet, da kannst du ganz sicher sein, da ist ein echtes Kind Gottes. Nicht nur, wenn es alle sehen und Vorteile für mich, sondern auch wenn niemand ihn beobachtet, zu beobachten scheint. Dort Böses mit Gutem vergelten. Ein sehr starkes Zeichen der Echtheit. Und die gleiche Betonung, das eben von der Liebe und der Wahrheit, finden wir im zweiten Johannesbrief. Kennzeichen der echten Gotteskindschaft. Wandel in der Wahrheit und in der Liebe, schreibt der Apostel Johannes. Und zwar in der Liebe zum Herrn und zu den Geschwistern. Und hier im zweiten Brief wird es noch so allgemein einfach thematisiert. Die Liebe zum Herrn, der Wandel in der Wahrheit. Aber im ersten Johannesbrief wird es dann sehr ausgiebig konkretisiert, was denn die Liebe zum Herrn und die Liebe zu den Geschwistern ganz konkret bedeutet. Wenn wir hier im zweiten Brief noch sind, Vers 1, der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder. Wir wissen, dass vielleicht auch eine Gemeinde gemeint sein könnte mit der auserwählten Frau, die ich in Wahrheit liebe und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben. Ein Kind Gottes liebt in Wahrheit. Das heißt ungeheuchelt und der Wahrheit entsprechend liebt es. Apostel Petrus nimmt ja das auch auf und formuliert diesen wichtigen Vers. Ich glaube, es ist 1. Petrus 1, 7 oder 4. Mal schauen. Nein, 1. Petrus 1, 22. Wo er das ausführt, was das Lieben in Wahrheit bedeutet. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich, beharrlich und aus reinem Herzen. Wir könnten eine ganze Predigt über diesen Vers machen, aber nehmt ihn doch einmal mit, studiert selber darüber nach, was es bedeutet, ungeheuchelte Bruderliebe, beharrliche Liebe und Liebe aus reinem Herzen. Das ist die Auslegung von dem, was hier gemeint ist, in Wahrheit lieben. Und echte Kinder Gottes haben die Wahrheit erkannt. Vers 2 bis 6 führt das dann weiter aus. Gehorsam zum Wort Gottes, gegenüber seinem Willen, aus Liebe zum Herrn und zur Wahrheit. Und dies führt dann zur Liebe zu den Geschwistern. Das gibt wie ein Kreislauf. Und dieser Kreislauf, der bekräftigt und bestärkt sich immer wieder neu. Die Liebe zum Herrn, die zu der Liebe zu den Geschwistern führt. Und das führt wiederum zu guten Werken. Und das mehrt die Liebe zum Herrn. Das gibt einen positiven Kreislauf. Es bewegt die echte geistliche Gemeinschaft im Leib Christi. Ich denke, wir schließen dann damit ab heute, weil doch noch es noch etwas weitergeht, aber nur noch diese Verse 9 bis 11 im zweiten Apostelbrief, Johannesbrief, möchte ich auch noch erwähnen, dieses weitere ganz wichtige Kennzeichen. Wir haben gesehen, das erste primäre Kennzeichen ist, dass jemand zeigt, dass er den Glauben praktiziert, dass er in der Nachfolge wandelt. Das sieht man an einem veränderten Leben. Das sieht man an dem, wie er lebt, was er sagt, wie er handelt. Und wir haben gesehen, dass das geprägt sein wird, sein neuer Weg, durch diese zwei Begriffe, durch die Liebe und die Wahrheit. Weil er ist in eine neue Beziehung, in eine Liebesbeziehung mit dem Herrn eingetreten. Und das verändert sein Leben in Richtung Agape-Liebe. Und er wird diese Liebe sichtbar machen, in der Liebe zum Beispiel zu seiner Ehefrau, in der Liebe zu seinen Kindern, in der Liebe zu seinen Geschwistern in der Gemeinde, in der Liebe zu den Verlorenen, zu den Nachbarn, zu den Menschen, die ihm eben gerade am nächsten sind. Sein ganzes Handeln wird geprägt sein von dieser Liebe. Es wird sich äußern in Hilfsbereitschaft, in Zuvorkommenheit und so weiter. Und alles unter der biblischen Wahrheit. Dem, was der Bibel entspricht. Und nicht irgendwelchen humanistischen Richtlinien. Und hier wird ein weiteres Kennzeichen gezeigt, der echte Gläubige wird in der Wahrheit bleiben. Das Bleiben. Das heißt, in Christus und in seinem Wort. Da steht, jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Wer von der Wahrheit, von der Lehre abweicht, die wir jetzt gerade beschrieben haben, was von der engen Pforte bis hin zum Umgestaltetwerden in das Bild Jesu Christi, was mit der Liebe, mit der Wahrheit zu tun hat, wer davon abweicht, der hat Gott nicht. Apostel Johannes ist sehr radikal. Sehr radikal in seinen Formulierungen. Das heißt, er ist kein echtes Gotteskind. Und wir sollen uns hüten, mit solchen Christen, in Anführungsstrichen, Umgang zu haben. Aber Achtung, von der Lehre abweichen, das ist nicht immer so einfach. Das ist nicht dasselbe, wie sich in gewissen Punkten irren. Da brauchen wir ein gereiftes, festes, geistliches Unterscheidungsvermögen. Und es obliegt vor allem den reifen, gefestigten Brüdern in der Gemeinde, das zu definieren unter der Führung des Geistes Gottes. Das möchte ich an dieser Stelle einfach betonen. Wen wir jetzt bezeichnen als von der Lehre abgewichen und wir haben keinen Umgang mit ihm. Wir sollen es nicht. Wir machen uns sonst an seiner Bosheit und Sünde teilhaftig. Und wer sich in gewissen Punkten irrt, wen wir gewinnen sollen, für das wahre Evangelium. Und ich kann euch sagen, ich wünsche mir von Herzen, wir könnten verirrte Gläubige, ob sie jetzt echt oder noch unecht sind, wir könnten vermehrt diese Menschen gewinnen. In dieser Masse, die ich vorher beschrieben habe. Das ist mein Herzensanliegen, dass wir eine Herberge werden können, auch an der St. Gallenstraße, wo wir Menschen, die eigentlich den Herrn möchten, in den Himmel möchten, Jesus nachfolgen möchten, aber sie wurden verführt und verirrt in ein falsches Evangelium, dass wir sie gewinnen können. Lasst uns beten dafür. Es kann nicht sein. Ich denke es oft in meinem Leben, wie viele Bekannte, Ursula und ich, wir kennen viele, viele Leute, auch aus unserer Vergangenheit. Wir haben einen riesigen Bekanntenkreis gehabt in den christlichen Kreisen. Kann es sein, dass so wenige zur Wahrheit zurückkehren? Wir möchten weiter unser Leben investieren dafür, dass auch aus diesen Kreisen, aus diesem vielleicht schwierigsten Missionsfeld, Menschen zum Herrn Jesus zurückfinden können. Zum echten Jesus der Bibel. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir für die Klarheit in deinem Wort, dass wir auf festem Grund stehen dürfen, wenn wir uns an dein Wort halten, dass wir uns nicht hin und her treiben lassen müssen von allen möglichen Irrungen und Verführen, sondern dass wir wissen dürfen, es ist genau so, wie du es aufschreiben ließest. Wir können uns völlig verlassen auf das, was wir bei Apostel Johannes lesen, oder was wir bei Paulus lesen, bei Petrus, was wir hören in den Evangelien, was wir hören in der ganzen Schrift, Herr. Wir danken dir, dass dein Wort zuverlässig ist und jeden Menschen, der willig ist, ans Ziel bringen kann und bringen wird, Herr. Dass deine Macht größer ist als jede Verführungsmacht. Und wir wollen uns dir ganz neu, ganz anvertrauen, Herr. Und bitten, nimm du den Platz ein auf dem Thron unseres Lebens, Herr, von jedem Einzelnen von uns. Und lass uns als deine Diener hinausgehen und das Werk tun, das du vorbereitet hast. Herr, ich bete darum, ich flehe darum, dass wir deine Werke tun können in größerem Maße als bisher. Dass wir Menschen fischen können, dass wir Menschen zu dir führen dürfen, Herr. Bitte wirke du unter uns und ich danke dir für alles, was du schon gewirkt hast, an Läuterung, an Reinigung, an Aufdeckung, an Hilfe, an Wiederherstellung in der letzten Zeit. Dir sei Lob und Dank, du treuer Herr. Bitte komm und gehe mit uns weiter und segne du ein jedes, bewahre du ein jedes, hilf, dass jedes auch von den Jugendlichen und den Kindern früh ihr Leben dir gibt, Herr. Amen.